Wohlstand für alle.
Speak Easy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wir sind wieder in der Speak Easy Bar und beantworten viele Fragen aus dem Publikum. Doch bevor wir das machen, wollen wir erst klären, was du trinkst.
Ich bin heute beim Wasser geblieben, Wolfgang. Es muss nicht immer
alkoholisch sein. Das ist aber wirklich keine Bar-Atmosphäre. Ich trinke immerhin eine Cola Light aus einem Glas, aus dem man auch einen Drink nehmen könnte.
Gut, ich habe auch ein Longdrink-Glas. So gesehen kann ich auch noch hier in dem Sinne zurückschlagen. Aber sind ja auch Zeiten, die sehr ernst sind und wo man vielleicht gerne etwas nüchterner auf die Welt blickt. Ich verstehe auch, wenn man sie sich lieber schön trinkt. Aber wir erleben jetzt ja wirklich eine Militarisierung in Deutschland in einer Geschwindigkeit, die nicht für mich persönlich vorhersehbar war. Wir haben kürzlich den Tag der Bundeswehr in Anführungszeichen gefeiert. Da hat man im Fernsehen Kinder gesehen, also wirklich teilweise Grundschulkinder noch, die Uniform anhaben. Wir haben 9- oder 10-Jährige gesehen, die man mit Gewehren in der Hand dort schon hantieren sieht. Also das sind ja Bilder, wo man vor einigen Jahren noch sehr erschrocken war, wenn man sowas aus Russland gesehen hat. Militärparaden mit Kindern und so. Und jetzt sehen wir, dass das in Deutschland normal wird. Und die Sozialdemokraten haben eigentlich ja auch schon den Weg freigemacht für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Boris Pistorius will in seinem Gesetz, das erstmal auf Freiwilligkeit setzen soll, will aber schon verpflichtende Musterungen möglich machen und gegebenenfalls auch die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Und zwar nicht nur im Spannungs- oder dann im Kriegsfall, sondern schon vorher soll das jetzt möglich gemacht werden. Die Union will das ohnehin. Also wir erleben, dass sich das gerade ganz drastisch und schnell ändert, ohne dass da ein ernsthafter Diskurs da wäre.
Ja, interessant ist doch auch die Rolle, die die Jusos dabei spielen, oder? Die doch erst so getan haben, als würden sie da überhaupt nicht mitmachen, als hätten sie da gar nicht ein Interesse daran. Und plötzlich ist dieser SPD-Parteitag und dann nimmt Boris Pistorius die Jusos nochmal ins Gebet. Und schließlich ist es dann so, dass man sich auf einen Text einigt. Und in diesem Text heißt es ja dann, wir wollen keine aktivierbare gesetzliche Möglichkeit zur Heranziehung Wehrpflichtiger, bevor nicht alle Maßnahmen zur freiwilligen Steigerung ausgeschöpft sind. Und man denkt so, ja, bevor, genau. Also dann aber, wenn man Zwang ausüben muss, wird man Zwang ausüben. Und damit hat eigentlich die Juso-Position sich in Luft aufgelöst, die man zuvor noch hatte. Und jetzt sagt man, ja, wenn es dann muss es sein.
Ja, und man hat auch ein bisschen den Eindruck, dass es wirklich so ein komischer Symbolismus ist. Also ich meine, der Kanzler sagt ja, wir wollen uns verteidigen können, um uns nicht zu verteidigen müssen. Das ist ja die Phrase, die die Union seit Monaten hoch und runter wiedergibt. Ja. Und ich fand das sehr bemerkenswert, weil ja auch so Sicherheitsexperten wie Carlo Masala oder Sönke Neitzel, also die jetzt schon, sage ich mal, diese, ich sag mal, Falken sind im Diskurs, die behaupten ja überhaupt nicht, dass es realistisch sei, dass Deutschland angegriffen wird. Also die malen ja die ganze Zeit so ein Szenario aus, was ist, wenn im Baltikum gezündelt wird oder so. Die sagen aber ganz klar, dass Deutschland angegriffen wird, ist eigentlich nicht vorstellbar. Und dann fragt man sich ja schon, wofür wird diese Aufrüstung hier gerade betrieben? Um eigene Angriffskriege mit Wehrpflichtigen zu beginnen, das kann man sich irgendwie auch nicht so recht vorstellen. Dass die Wehrpflichtigen ins Baltikum geschickt werden, halte ich für genauso undenkbar. Also das wird auch nicht passieren, dass irgendwelche 18-Jährigen dann darüber geschickt werden. Also ich meine, Deutschland hat immerhin noch 180.000 aktive Berufssoldaten,
200.000 Ja gut, 18-Jährige musst du ja dann nicht schicken, aber du willst eben für Nachschub sorgen. Und die schickst du dann irgendwann dahin, nicht mit 18, das wäre jetzt sicherlich auch strategisch nicht das Klügste, aber du willst einfach Leute haben, sollten diese Kriege außen gefochten werden, dass dann genug nachwächst.
Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, die Politiker wollen da etwas simulieren, was sie eigentlich nicht simulieren können. Also die wollen eine Kriegsbereitschaft simulieren, die eigentlich nur bedingt gegeben ist. Weil bislang war es ja so, die Amerikaner haben ja eigentlich dafür gesorgt, dass niemand sich traut, in Europa anzugreifen. Und jetzt versucht man das irgendwie zu ersetzen, diese Pax Americana, was man aber eigentlich nicht aus eigener Kraft kann. Und dann kommt irgendwie sowas dabei heraus. Aber ja, es wird jetzt
ja, erst zumindest mal nicht mit Soldaten. Also dann müsste man wirklich debattieren über atomare Abschreckung. Das war ja das, was die USA angeboten haben und was ja auch bislang noch da ist. Und da wird man mal sehen, wie das weitergeht. Aber es ist ja keineswegs so, dass man sagt, naja, wenn die Atombomben weg sind, dann nehmen wir einfach ein paar 18-Jährige. Die werden das schon absichern. Das ist ja ein völlig falsches Denken. Aber du kannst ja schon in Äußerungen von Carlo Massala beispielsweise hören, dass er sagt, man muss in der Lage sein, zu wissen, welches Potenzial wir eigentlich haben an wehrfähigen Leuten. Und dann müssen die ja auch bereit sein, denn nach einem Angriff zum Beispiel Russlands würden ja dann ein Drittel auf dem Felde relativ schnell tot sein. Und dann muss man die, Zitat, auffüllen. Ja. Und da sieht man ja sehr genau auch, was das dann bedeutet.
Ja, ja, nur, also ich muss gestehen, also ich beobachte das ja eh alles mit sehr viel Angst und Sorge, aber ich verstehe immer noch nicht so hundertprozentig die eigentliche Logik dieser Aufrüstung, weil es ja schon extrem viele westeuropäische NATO-Soldaten immer noch gibt. Also das wird jetzt nicht am Ende an den 80.000 scheitern, die der Verteidigungsminister da auffüllen will.
Da wirfst du ja eigentlich was sehr Interessantes auf. Wir sind da ja bei einer ähnlichen Debatte wie bei der Migration. Ja? Die Leute sagen, also die Rechten sagen dann, es ist zu viel. Und man fragt dann, ja, wie viel ist zu viel? Und dann gab es mal diese Idee von einer Obergrenze von 300.000. Jetzt hat man so eine Obergrenze mal in den Raum geworfen von manchen Politikern von 50.000. Manche sagten 10.000. Also es ist ja nie genug. Und genauso kannst du es natürlich auch im umgekehrten Maß machen. Ja, wann ist genug? Also es ist ja nicht so, dass man irgendwann Mark Rutte am Telefon hat und er sagt, ja, ich habe jetzt nochmal alles mir angesehen. Sie haben ja jetzt in den letzten Jahren sehr viele Panzer gebaut und so viele Wehrpflichtige. Ist genug, es reicht. Wir können jetzt hier Stopp machen, sondern das ist ja genau diese Dynamik, die ein Krieg ja mit sich bringt oder alles Militärische mit sich bringt, dass es nie genug sein kann. Und genau diesen Rüstungswettlauf erleben wir ja weltweit, dass sich das immer weiter steigert und dann natürlich mit Rationalität nicht so weit zu kommen ist.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Gerade wenn man sich Mark Rutte ansieht, da ist ja langsam, ich sag mal, Hopfen und Malz verloren, dieses Interview, was er kürzlich gegeben hat, wo er behauptet hat, China wird Russland die Anweisung geben, ihr greift Europa an und dann greifen wir Taiwan an und so. Also das sind wirklich einfach so Thriller-Fantasien, die jetzt öffentlich ausgemalt werden, um die eigene Aufrüstung zu rechtfertigen. Also ohne jeden Sinn und Verstand, fernab von jedem Realismus, werden da die absurdesten Szenarien aufgemacht. Ja, also da wird wirklich behauptet, Russland sei ein Vasalle Chinas, der sich dann im Alleingang mit der kompletten NATO anlegt, nur damit China Taiwan einnehmen kann. Warum sollte man das tun? Also aus russischer Sicht jetzt, es ist so ein Wahnsinn, wird uns hier mittlerweile erzählt und es wird dann als ein normales Statement dargestellt. Ich meine, dagegen waren ja die Lügen von den Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins oder so noch brillante Propaganda und das ist das, was wir jetzt ganz normal in den Nachrichten wiedergegeben bekommen, als auch eine bedenkenswerte Perspektive.
Ja. Kommen wir zu einem Thema, das mit Lust verbunden ist. Kommen wir zu OnlyFans. Das wollte ich dir unbedingt erzählen. Der Gründer von OnlyFans, der Chef heißt, Moment, ich muss mal gerade nachschauen, Leonid Radwinski, ja, der möchte jetzt sein Unternehmen OnlyFans verkaufen und zwar für 8 Milliarden Dollar. Man weiß noch nicht so genau, an wen er es verkaufen will. Es werden verschiedene Gespräche geführt. Er selbst sieht sich ja auch so als Philanthrop und hat auch auf seiner Homepage gar nicht so genau stehen, dass er eigentlich der OnlyFans-Mensch ist, denn OnlyFans gehört dann zu Fenix International und was soll das schon bedeuten? Ja, also es ist jedenfalls so, dass man überlegt, dieses Unternehmen zu verkaufen und es gibt offenbar Interessenten. Es gibt auch Vermutungen, ob man es doch an die Börse bringen will und 8 Milliarden ist ja eine enorme Summe, dachte ich dann und habe dann mal nachgeschaut, wie viel bringt das denn so ein? Und das ist wirklich erstaunlich. Also es fließen an Abogeldern jährlich 6,6 Milliarden Dollar Und es ist so, also beziehungsweise das ist dann der Umsatz. Und es ist so, dass OnlyFans 350 Millionen Nutzer hat. Und wenn man das mal vergleicht, ja, Disney Plus hat 125 Millionen, Netflix hat 300 Millionen. Also OnlyFans ist, wenn man so möchte, der erfolgreichste Streaming-Anbieter.
Ja, es ist tatsächlich sind das Zahlen, die für mich unglaublich sind. Denn gut, in Deutschland ist es ja auch nicht ein ganz so großes Phänomen wie jetzt in den USA. Aber wenn man diese Zahlen sich mal vor Augen hält, dass Disney Plus weniger, also deutlich weniger, ein knappes Drittel so viele Abonnenten hat wie OnlyFans, das ist ja vollkommen absurd. Also wir sehen ja an jeder Bushaltestelle, sehen wir zum Beispiel Disney Plus Plakate. Das ist also ein Medium, was so breitflächig wirbt, was so erfolgreich ist, was so viel Geld einspielt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, das ist nur ein Drittel so erfolgreich wie OnlyFans, wo man natürlich nie ein Plakat von irgendwo sehen würde. Das heißt, man hat unglaublich viele Menschen, die das so still und heimlich konsumieren. Gut, so war es ja wahrscheinlich mit letztlich pornografischen Inhalten immer.
Ja, ich würde aber sagen, die Pornografie kommt ja viel mehr in die Öffentlichkeit dadurch, dass diese Creator auch über die OnlyFans-Plattform hinaus bekannt sind, in irgendwelchen Formaten auftauchen, auch ja vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen hin und wieder eingeladen werden, in Podcasts vertreten sind und natürlich die anderen Social-Media-Seiten nutzen, um User zu generieren, um Abonnenten zu gewinnen, denn das ist ja über die OnlyFans-Plattform an sich gar nicht möglich. Also es ist ja nicht eine Plattform, auf der man so wie bei Instagram surfen kann und klickt mal an, wer einem gefällt und da bezahlt man dann, sondern man muss quasi eine externe Bekanntschaft irgendwie haben oder vielleicht über ein Empfehlungssystem, das weiß ich nicht, ob es das da gibt, ähnlich wie bei Substack. Jedenfalls ist es ja so, dass Disney investieren muss, also um Filme zum Beispiel zu produzieren. Ja. Und hier, das ist ja ein reiner Intermediär. Also die stellen ja nur die Infrastruktur zur Verfügung, dass da Videos und Texte und Bilder hochgeladen werden können. Wenngleich man auch sagen muss, der Share scheint mir sehr fair zu sein. Also die Creator, wenn ich das jetzt glauben darf, was da offiziell bekannt ist, bekommen 80% und 20% landet bei der Plattform OnlyFans. Das scheint sehr fair zu sein, wenn man das auch vergleicht mit Porno-Plattformen, wenn dort Videos hochgeladen werden, dass die oft einen umgekehrten Share haben und da die Creator sehr schlecht wegkommen.
Ja, ja, obwohl man da natürlich sich noch fragt, was ist mit den anderen Dingen, die abgehen. Wir wissen ja als Leute, die selbst hinter einer Paywall sind, dass es ja nicht nur um die Plattform geht, der man Geld abtritt, sondern da kommen dann ja meistens noch Zahlungsdienstleister und andere Sachen. Also da geht schon trotzdem oft eine Menge ab, aber ja.
Klar. Dann gibt es natürlich nicht so viel Insights, die man gerne mal hätte. Jedenfalls gibt es die Seite Offstats, also ofstats.net. Und auf dieser kann man dann so ein paar Dinge lesen. Zum Beispiel hat man dort einmal das Durchschnittseinkommen der Creator veröffentlicht. Und das liegt zwischen 150 und 180 Dollar pro Monat. Das ist ja sehr wenig. Ja. Wenn man aber jetzt weiß, okay, da sind auf dieser Plattform 4,1 Millionen Creator und es gibt 350 Millionen Nutzer, dann merkt man schon, aha, da gibt's also eine ganz klare Spitze von Leuten. Und das schreiben die dann auch dort auf dieser statistischen Seite. Das oberste Prozent verdient ein Drittel aller Einnahmen und die obersten 10%, 75% der Gesamteinnahmen. Also wir haben hier eine ganz, ganz starke Spitze und es gibt nur 300 Creator, die über 1 Million Dollar im Jahr verdienen. Und dann gibt es nochmal 16.000 Creator, die mehr als 50.000 pro Jahr verdienen.
Ja, und ich muss gestehen, wenn ich jetzt diesen Durchschnitt mir anhöre, 150 bis 180 Dollar pro Monat, ja. Das heißt ja dann, es gibt unglaublich viele, also wirklich Hunderttausende, die weniger verdienen. Ja. Da fragt man sich ja schon, warum machen die das? Klar, es wird Leute geben, die sind vielleicht exhibitionistisch veranlagt, die haben ein anderes Verhältnis zu ihrem Körper als unser eins, ja, das ist ja sehr individuell und denen macht das nichts aus, und dann verdienen die sich noch ein bisschen was dazu. Ich würde aber auch davon ausgehen, dass da einfach viele extrem arm sind, gerade vielleicht auch aus ärmeren Ländern, wo dann 150 Dollar immer noch eine Menge sind und dass die das aus dieser Not heraus dann machen. Also das wäre jetzt so meine Vermutung. Du wirst mir da wahrscheinlich widersprechen. Ich habe mich ein bisschen so an die Verhältnisse der konventionellen Prostitution auch erinnert gefühlt. Das ist ja auch so, man hat so eine Spitze von Leuten, die verdienen da wahnsinnig gut. Und für die ist es wirklich so, dass die sich damit eine Freiheit erkaufen, die sonst nicht zu kaufen wäre. Also die sagen dann quasi, naja gut, ich habe halt die Wahl, entweder mit Menschen schlafen, von denen ich eigentlich nichts will, aber dafür kriege ich dann als Escort, als Top-Escort sehr viel Geld, oder ich müsste einer anstrengenden Erwerbsarbeit nachgehen, na, dann ist die erste Alternative immer noch weniger schlecht. Und dann gibt es aber natürlich in der Prostitution unglaublich viele, die das aus einer großen Not heraus machen. Und wenn ich mir jetzt ansehe, dass der Durchschnitt bei 150 bis 180 Dollar pro Monat liegt, würde ich schon schätzen, dass es hier auch so ist, dass man diese Spitze hat, die sehr, sehr gut verdient, dann aber auch viele, die das auch aus einer wirklichen Not heraus tun. Während Corona gab es ja diese Berichte, wo ja. davon berichtet wurde, junge Frauen, die ihre Miete nicht bezahlen können, die dann dort auf OnlyFans gehen, die damit auch erstmal über die Runden kommen und die dann aber in die schlimmsten Bredouillen dadurch gebracht werden. Und da bin ich so dran erinnert worden. Deshalb, du hast anfangs gesagt, ja, es ist ein lustvolles Thema, weil es um Sexualität geht. Aber sonderlich lustig kommt es mir trotzdem nicht vor, auch wenn es lustvoll ist.
Ja, ich glaube auch, mit Lust hat das wenig zu tun bei den meisten zumindest, sondern es ist natürlich eine ökonomische Erwägung. Ja, die Armut treibt sie dazu. Man kann natürlich immer fragen, von welcher Art der Armut sprechen wir jetzt hier. Es ist natürlich ein sehr US-dominierter Markt, aber auch da gibt es ja Armut. Also es ist nicht so, dass diese Plattform jetzt voll von Menschen ist aus Entwicklungsländern oder so. Ich weiß gar nicht, ob das dort vertreten ist, sondern es ist schon eine sehr westliche Plattform, sagen wir mal. Mit auch vielen deutschen Nutzern und Creatern. Aber es ist natürlich so, dass wir eigentlich hier so ein Influencer-Phänomen doch wiederfinden. Wir haben doch auch in unserem Buch zum Beispiel beschrieben, wie dann ganz viele Leute versuchen, jetzt auch wenigstens Mikro-Influencer zu werden, wenigstens so kleine Werbedeals zu bekommen. Und ich glaube, diese Verlockung, die da liegt, dass man vielleicht doch 800 Euro zusätzlich im Monat bekommen könnte, wenn man das macht, die ist groß. Und die ist aber bei so vielen Leuten so groß, dass das dann im Ganzen natürlich wieder nicht funktioniert. Zumal man ja auch irgendwie Aufmerksamkeit auf sich bündeln muss, um überhaupt gesehen zu werden, um gefunden zu werden. Und ja, das sind also enorme Spitzen, die da produziert werden. Ich glaube, dann auch über OnlyFans hinaus, also über dieses Abo-Modell, gibt es ja auch nochmal einzelne Möglichkeiten zu zahlen für einzelne Bilder oder Videos. Diese Leute haben ja noch Telegram-Chats und alles, also auch so eine ganz besondere Nähe wird da aufgebaut. Also es ist auch eine große Ausbeutung der Einsamkeit, wenn man so möchte, die da stattfindet. Und interessant ist ja auch die Geschlechterverteilung da. Also 70% der Creator sind weiblich, 30% der Creator sind männlich. Und jetzt ist es aber so, wenn man dieser Seite da glauben kann, dann sind knapp 80% der OnlyFans-Nutzer männlich, 20% weiblich. Ich halte das noch für zu viel weiblich. Also ich glaube nicht, dass es 20% sind, die Zahlen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Und wenn man sich auch Interviews schon mal angesehen hat mit Creatern, mit Frauen, dann haben die männliche Zuschauer und Männer haben auch männliche Zuschauer. Mhm. Also da gibt es Männer, die dann sagen, ich habe keine einzige Frau, die mir folgt. So, und das ist ja auch nochmal ganz interessant, dass also da die Zahlungsbereitschaft sehr klar männlich dominiert ist.
Das war nur der Teaser. Insgesamt sprechen wir fast 2 Stunden lang über eure Fragen. Es geht um die sogenannte Überbevölkerung, darum, wie sich Linke in Migrationsfragen positionieren sollten, was wir von nachhaltigen Banken halten und ob das Ende des Schlagers droht. Wer das und viel mehr hören möchte, der kann uns bei Patreon, Steady oder Apple Podcasts unterstützen. Der Link steht wie immer in der Episodenbeschreibung. Herzlichen Dank.